Mensch, 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 ich habe mich schon beim Aufnehmen die ganze Zeit gewundert, warum die Ausschläge unserer Aufnahmesoftware so niedrig sind, und ich habe schon die ganze Zeit zu dir gesagt, du musst noch näher, also per Gestik.
Eigentlich soll ich das Mikrofon schlucken.
Ja, so, und jetzt haben wir im Nachhinein leider festgestellt, die Audioqualität ist nur so halb mau, weil zwar wir unser tolles Marantz-Mikrofon eingesteckt und getestet haben, aber die Audiosoftware hat mit dem
anderen Mikrofon.
Mit dem schnöden, öden Mikrofon des Laptops mit aufgenommen. Es tut uns schrecklich leid, ihr müsst jetzt eure diversen mobilen, sonstigen Devices ein bisschen höher drehen. Es ist alles ein bisschen leiser. Wir werden das mit der Software noch etwas spielen und den Ton ein bisschen hochdrehen. Aber richtig geil wird es nicht mehr. Aber wir wissen, woran es liegt, und beim nächsten Mal passt der Harry auch noch ein bisschen besser auf.
Was hat dich eigentlich mehr überrascht, als wir seinerzeit bei Dieter Müller, seines Zeichen ein Drei-Sterne-Koch, in seiner Küche kochen durften, dass er die Fotos meiner Anrichtkünste lächerlich gemacht hat, oder dass er einen Thermomix in der Küche stehen hatte?
Den Thermomix hatte ich nicht erwartet.
Hallo Monique.
Hallo Harry.
Es ist jetzt die längste Pause quasi zwischen unseren Podcasts. Jetzt waren es gut 6 Tage, 5 Tage, glaube ich. Wie ist dir die podcastfreie Zeit? Wie ist es dir da ergangen?
Ich habe natürlich unglaubliche Sehnsucht entwickelt, wieder vor dem Mikro zu
sitzen. Lügst du da nicht auch ein bisschen?
Ja, also ich habe mich jetzt nicht gelangweilt. Die Uni hat wieder angefangen, und da bin ich tatsächlich ganz gut beschäftigt, nachdem jetzt mit mehreren Anläufen endlich auch ein Stundenplan steht und ich weiß, wann ich wo meinen Bildschirm aufklappen soll.
Ja, und bescheiden wie du bist, hast du ja quasi gar nicht gesagt, dass du ja auch eine sensationelle Klausur zurückbekommen hast. Ne?
Ja, das können wir aber auch.
Müssen wir nicht tiefer eingehen, aber du warst auf jeden Fall sehr ganz begeistert.
Was hast du denn jetzt da herangetragen?
Genau, ich möchte an dieser Stelle, Achtung. Das war der letzte Ton aus einer Soundmaschine in diesem Podcast. Weil wir haben Applaus. Jetzt wollte ich eigentlich auf die Soundmaschine drücken. Ja, ich werf sie weg.
Legen Sie mal weg, sonst
zuckt
dein Finger doch.
Ich werf sie weg. Weil wir haben nämlich vielen, vielen herzlichen Dank. Wir haben Feedback bekommen.
Hurra!
Super!
Also es hat nicht nur den Podcast angeklickt, sondern auch tatsächlich
angehört.
Den Inhalt wahrgenommen.
Genau.
Und, ja, wir haben uns sehr gefreut, dass auf jeden Fall auch konkretes Feedback kommt, und greifen das gerne auf.
Und deswegen an dieser Stelle danke an Lena aus H.
Die Lea aus B.
Und der Sonja aus B. Und das Besondere in dem Fall ist aber,
B und B ist nicht gleich B.
Ist nicht die gleiche Stadt. Mhm. Und es könnte Bremen sein, Berlin oder Bayreuth.
Oder Buxtehude.
Auf jeden Fall waren die richtigen Städte dabei. Aber in welcher Reihenfolge? Die Mädels, wenn ich das so sagen darf, die werden es wissen. Und auch Shoutout in die USA nach Texas und New Jersey.
Ah, jetzt hat man schon dieses Lasso-Pfeifen.
Hör auf, mich an die Soundbox zu erinnern. Genau, deswegen ein paar Grüße. Thailand hat man, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt, dass wir da ja auch gesehen haben, dass wir da gehört werden. Und wir haben tatsächlich doch relativ eindeutig die Rückmeldung bekommen, lass the fucking Soundmaschine weg.
Jetzt müssen wir dem Wort wieder explicit drücken.
Ach, finde ich aber gut. So wirken wir erwachsen.
Ja, okay. Also explicit.
Explicit. Deswegen habe ich jetzt, also ich muss ja gestehen, mir war immer klar, die klingen so ein bisschen billig. Und ein Feedback war auch ganz konkret, es klingt so ein bisschen nach den billigen Privatradiosendern aus den 90ern oder so, glaube ich. Und da fühlte ich mich dann sehr auf dem Fuße erwischt, dass man halt doch ein alter Sismann ist.
Ja.
Und deswegen schreite ich jetzt voran. Wenn wir schon nach Feedback bitten, sollten wir uns ja vielleicht auch ansatzweise ein bisschen ab und zu dran halten. Und in der Stelle kann ich es vor allen Dingen sehr gut nachvollziehen. Deswegen, sie ist weg, die Soundbox. Ja, ansonsten haben wir noch Feedback bekommen, insofern, dass da ein Interesse bestünde, wenn wir noch stärker auf diese Konfliktsituation eingehen. Also offensichtlich hat in dem Fall der Hörer
der Schädelspalter.
Den Schädelspalter-Podcast, die Nummer 2, glaube ich, war das, gehört. Finde ich gut, ja, können wir gerne machen, gerade weil ja auch ich ja immer wieder gerne für Gespräche und Konflikte ja auch sorge.
Du scheust die Auseinandersetzung nicht,
die verbale. Und bis jetzt ist es mir ja immer gelungen, ohne blaues Auge davon zu kommen. Wobei das Schlimmste, was ich ja mal erlebt habe, war, dass ja tatsächlich einer dann los wollte zum Auto, um ein Messer zu holen, weil er mich abstechen wollte. Das ist
aber schon sehr lange
her. Das ist schon tatsächlich sehr lange her. Das ist tatsächlich sehr, sehr lange her. Aber da konnte ich mich nicht anders wehren, als dann doch deutlich mit der Faust zu werden, weil ich hatte einfach Angst, wenn der tatsächlich das Messer holt, dann habe ich ein Problem. Ich war mir zwar irgendwie sicher, ich kann schneller rennen als er, aber vielleicht wirft das mir ja ins Kreuz oder so, dass ich den niederschlagen musste. Ja, und der ist dann auch noch zweimal aufgestanden, das war besonders blöde. Aber
klingt dramatisch,
ja. War schlimm. Also ich mache das ja, also ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht oft jemanden niedergeschlagen. Aber da muss es, also das war ja wohl Notwehr, weil du jetzt so guckst.
Ja, ich war ja nicht dabei. Ja. Also ich gehe jetzt mal davon aus.
Ich kann doch nicht jemanden ins Auto laufen lassen und sagen, der holt jetzt das Messer, den steche ich nieder. Dann kann ich sagen, ja, mach mal. Das geht nicht, oder? Ist ja auch nichts passiert. Also ihm ist nichts Schlimmeres passiert. Mein Olli Schulz hat ja letztens eine Geschichte erzählt. War der Alkohol bei ihm im Spiel? Bei dem anderen war ein bisschen Alkohol im Spiel. Nicht so viel, aber ein bisschen.
Ist doch vielleicht auch schnell umgefallen.
Bestimmt. Der hat bestimmt das Gleichgewicht verloren. Und es ist nichts Schlimmeres passiert. Also er hat noch alle Zähne. Olli Schulz hat ja in seinem Podcast erzählt, wie er die Zähne verloren hat. Also so brutal war es bei uns nicht. Aber das war halt dann doch mal Notwehr. Okay. Das, genau. Es gab auch noch ein Feedback, dass der erste Podcast ein bisschen vom Tempo her nicht so schnell war. Dass man da irgendwie spüren würde, dass wir ein bisschen sehr
getragen
und nachdenklich reden. Das finde ich, also das kann ich ein bisschen nachvollziehen. Der erste, da waren wir, obwohl es nicht unser erster Podcast war, wir machen ja schon seit einem Jahr Podcast, aber halt in einer kleineren Runde, da war, glaube ich, schon noch ein bisschen die Aufregung im Spiel, würde ich sagen.
Ja, das kann gut sein.
Ansonsten wollten wir noch ein bisschen erzählen, wie sieht es mit der Top 10 aus mit unserem Podcast? Also es reicht ja nur zu einer Top 5 eigentlich, weil so viele, also wir haben 4 Podcasts plus den Trailer die meistgehörten Podcasts, die sind fast gleich auf, aber knapp vorne liegt augenblicklich noch die Nummer 4, unser letzter Podcast.
Kanzlerin.
Genau, die Kanzlerin-CD-Geschichte und unser Reiseticket, was wir gekauft haben. Das finde ich deswegen ganz erstaunlich, weil es ist ja der Podcast, der am kürzesten online ist, aber trotzdem die meisten Abrufe hat.
Vielleicht tauchen wir bei der Suche nach Kanzlerin
auf. Wahrscheinlich ist der Titel reißerisch, wobei dahingegen finde ich ja, dass das Dinner mit dem König eigentlich so das Spannendste ist, weshalb ich ja auch so schwer dafür war, dass das unser erster Podcast wird mit diesem Titel. Aber ausgerechnet der ist der am wenigsten abgehörte. Und obwohl sie ja auch der älteste ist.
Tja.
Gut, es liegt vielleicht daran, dass den noch nicht so viele gehört haben, weil wir da noch so unbekannt waren. Jetzt sind wir ja so mega prominent. aber
ist ja auch so
langsam. Langsam. Also die Reihenfolge ist quasi fast gleich auf Kanzlerin, Podcast Nummer 4 und Podcast Nummer 2, Transport durch Bangkok und der Schädelspalter. Der ist auf Platz 2 und auf Platz 3 ist unser Podcast Nummer 3.
Shopping,
Dropping. Und auf Platz 4 dann der König, wobei auch hier wieder Platz 3 und Platz 4 sind sehr eng beieinander. Aber die ersten beiden und der Platz 3 und Platz 4, da ist ein deutlicher Unterschied. Und die jeweils liegen recht eng zusammen.
Aber dass der König nicht so beliebt ist, passt ja ein bisschen. Aber da gehen wir später mal drauf.
Das stimmt. Ansonsten, jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich denn sagen? Das natürlich wahnsinnig wichtig ist, liebe Leute, wir sehen, wir haben eine ganze Menge Unique Listener und das ist ja so die hohe hohe ja, Währung, das war das Wort, danke. Hohe Währung des Podcasts. Aber so wie es aussieht, haben die bei weitem alle noch nicht uns abonniert. Das kann nur heißen, der Podcast war nicht gut genug. ich kann euch auf jeden Fall nur sagen, abonniert uns bitte. Also alle, die jetzt unseren Podcast schon zum zweiten Mal hören, spätestens jetzt lohnt es sich doch, uns zu abonnieren.
Wie heißt du oft so schon? Feel free to subscribe.
Ah, du zitierst an dieser Stelle unseren holländischen YouTube-Travelmate-Kollegen. Dann wäre noch zu sagen, wir haben eine Korrektur vom letzten Mal. Ich habe dummerweise immer wieder bei der Monique von einem Fernstudium gesprochen. Kompletter Nonsens natürlich. Dieser Sprung im Gehirn ist dadurch entstanden, weil ich irgendwie sagen wollte, das ist ja dieses Homeoffice-Studium und daraus wurde Fernstudium. Keine Ahnung, was mein Gehirn da gemacht hat. Also nochmal zur Korrektur. Nein, es ist ein ganz normales Studium, was du hast. Nur, dass du halt mangels Vor-Ort-Präsenz-Geschichten halt alles aus der Ferne machst. Vielleicht war das auch im Gehirn der Sprung. Deswegen nein, kein Fernstudium, sondern ganz normal. Und der zweite Fehler?
Da ging es um die Geschichte mit, wo wir...
Dem Rudi Assauer mit der Hochzeit. Haben. Und da hatte
das
ich...
Das war die falsche Hochzeit.
Ja, da hatte ich so schnell so runtergerattert. Ja, das war die Hochzeit von der Barbara Becker. Nein, das war die Hochzeit von Udo Walz. Barbara Becker war die Trauzeugin. So, das vielleicht nur als Korrektur. Ansonsten, glaube ich, könnten wir schon mal reinspringen.
Bangkok.
Heute, das war auch eine Idee.
Eine Anregung von der
Eine Anregung Lea, war oder? Das, genau. Mhm. Dass wir doch auch ruhig durchaus, dass sie Lust oder Spaß dran hätte, wenn wir mehr auch auf das kulturelle Thema eingehen und das, was ja auch Bangkok und Thailand so ein bisschen ausmacht. Und da wollten wir eigentlich ganz gerne auch ein bisschen was erzählen. Wir lassen jetzt so komplette Standards weg, sowas wie Schuhe ausziehen und so. Also ich glaube, so ganz anfängermäßig müssen wir da nicht einsteigen. Aber wollten über den Weg schon ein paar Dinge erzählen, wo sich vielleicht manche nicht sicher sind. Und da würde ich eigentlich ganz gerne einsteigen mit dem Why. Das ist diese Begrüßung der Thais.
Der Why. Also das sieht man im Asiatischen immer wieder, das sind, aber in Thailand hat es schon eine ganz besondere Rolle. Das ist diese Geste, wo man die Handflächen aneinander legt, vor dem Körper.
Auf also diese Bethaltung genau. Eigentlich, ne?
Das kann auf Brusthöhe sein, Kinnhöhe, Nasenspitzen oder noch weiter hoch.
Und über den Augenbrauen ist, glaube ich, die höchste.
Genau, und das Entscheidende ist wohl über die Position des Daumens. Also danach
daran orientiert man sich, genau.
Und gleichzeitig neigt sich dann der Oberkörper mehr oder weniger nach vorne. Und das ist eine relativ diffizile Angelegenheit. Also das ist ein kompliziert in der Kultur, im sozialen Umfeld erlernter Kodex, wer wann wem gegenüber, in welchem Neigungswinkel und in welcher Höhe die Hand diesen Wei ausführt und wer damit anfängt und wer ihn erwidert oder wer ihn dann vielleicht nicht erwidert, weil er vielleicht höher gestellt ist. Ja, also das ist eine sehr spezielle kulturelle Begrüßungsform.
Ich glaube, grundsätzlich kann man sich eines merken als Farang, als Ausländer, im Zweifel nicht weihen. Also im Zweifel es nicht tun, das wird immer einem verziehen. Es ist viel blöder, wenn man ihn falsch macht, sodass die, und ich weiß, es fällt schwer, vor allen Dingen fällt es auch schwer, wenn man ein bisschen länger schon in Thailand ist, ein paar Tage dort ist und so irgendwie das Gefühl hat, so, ach, das ist doch nett und man lächelt sich zu und es ist doch total nett. Also im Zweifel nicht tun und wenn schon tun, dann nur als Antwort.
Ich also würde, nicht initiativ.
Würde ich niemals ausüben. Raten. Mhm. Würde ich wirklich niemals ja. Raten.
Also das hat uns auch die Sue auch nochmal so bestätigt.
Eine gute, ja gut, ist vielleicht eine ja, Freundin von uns. Ne? Okay. Sie ist ja Thai genau. In Bangkok.
Kennt sich aber mit deutschen Sitten.
Und mit westlichen Zeit, Sitten ganz gut aus.
Und die hat dann auch nochmal gesagt, so, ja, nee,
das ist lasst es. Don't. Ja, und wenn man angeweiht wird, das ist jetzt kein richtiges Deutsch, aber ich sage, ich glaube, jeder weiß, was ich meine, dann kann man das schon erwidern, aber im Zweifel, wenn man sich unsicher ist und nicht gesehen hat, war jetzt der Daumen auf Brust Nase, Kinn, sonst wo Ebene. Also Brust wäre krass, das wird keiner machen, weil so niedrig wird man einen selbst nicht einstellen. Also man wird wahrscheinlich klassischerweise auf Kinnhöhe ein Weib bekommen. Dann sollte man eben mindestens auf der Höhe halt auch zurückweihen. Das wäre grundsätzlich dann auch meine Empfehlung. Ich würde die Hand immer so ins Gesichthöhe eben halten, nicht tiefer, weil das dann auch wieder blöd. Aber da geht es eben schon los. Mhm. Und wie sehr verbeugt man sich nicht. Also wenn man sich gut fühlt, wenn das eine nette Situation ist, kann man das sicherlich erwidern. Ich würde, wie gesagt, ganz wichtig, ich würde es nicht beginnen. Aber im Zweifel einfach verbeugen, lächeln, Hallo sagen, vollkommen ausreichend.
Das Entscheidende ist auch tatsächlich viel mehr das Lächeln. Also wenn man nur mit Lächeln und Kopfnicken beispielsweise antwortet, überhaupt die Begrüßung macht, das ist viel angemessener als ein schlecht sitzender Weih.
Wenn wir dann in der Anrede bleiben, ist es vielleicht noch ganz interessant zu sagen, es gibt ja in der thailändischen Sprache, die ja insgesamt eh sehr speziell ist, da wollten wir noch, wirst du ja auch eher noch was sagen, Monique, gibt es ja keine Unterscheidung zwischen dem männlichen, weiblichen Herr und Frau, mhm. So wie auch Nachnamen ja nicht benutzt werden, die gibt es ja auch noch gar nicht so lange, das ist eine Sache von 100 Jahren, glaube ich, davor gab es traditionell in Thailand gar keine Familiennamen.
Dafür sind die manchmal sehr lustig und lang.
Die Familiennamen? Ja. Ah, okay, das wusste ich gar nicht.
Ja, Kitty Woraku zum Beispiel.
Aha.
Ja, eine Freundin von mir.
Ah, okay, wusste ich gar nicht. Siehst du mal. Und deswegen spricht man sich grundsätzlich mit dem Vornamen an, also auch in förmlicheren und in geschäftlichen Umfeld. Deswegen darf man das auch nicht missverstehen oder sich dann wundern, wenn gerade in einem Kontakt die anderen dann einen den Vornamen benutzen. Das ist gar nicht unbedingt so eine extreme freundschaftliche Geste, sondern es ist einfach für die ganz normal. Und die würden eben dann, wenn wir ein Herr oder Frau, ich sage jetzt mal Melanie Müller, das ist dann quasi die Kuhn Melanie, weil die das Kuhn, K-H-U-N, Kuhn, das setzen die, egal ob Frau oder Herr, und der Familienname bleibt weg, sodass man eigentlich nur noch Kuhn Melanie als Frau Melanie Müller sagen würde.
Ja, und dieses Höflichkeitswort, dieses Kuhn, das wird auch in Sätzen verwendet, ohne den Namen. Also wenn ich jetzt jemanden anspreche, dann geht der Satz oft los mit Kuhn, und dann ist sozusagen die Höflichkeit.
Und es ist sehr höflich, also das kann ich auch empfehlen. Also wenn man weiß, wie derjenige heißt, setzt das Kuhn vorne weg. Es wird immer einem das Gefühl geben, dass der andere, ach Mensch, toll, der hat was von der thailändischen Kultur verstanden. Lass dieses Mr., Mrs., Lady und was es nicht alles gibt, einfach weg. Macht einen Kuhn davor, man kann es nicht falsch machen, männlich, weiblich, es ist immer richtig. Und es wirkt sehr höflich und die Leute sind überrascht, dass man eigentlich diese ganz einfache Geste, aber dass man so viel von der Sprachkultur verstanden hat, das kommt eigentlich immer sehr gut an. Das würde ich auf jeden Fall total empfehlen, das zu tun. Und guter Letzt vielleicht noch, im Thailändischen stellt man sich gegenseitig nicht vor. Also diese westlichen Vorstellungsrunden, das ist der, der ist das und die ist der und das, das lässt man weg, sondern man begegnet sich, man weit oder weit sich nicht gegenseitig zu als Farang und antwortet nur höflich und legt los. Also da darf man dann auch nicht das Gefühl haben, so huch, der hat mich nicht vorgestellt. Das macht man quasi nicht, sondern das entsteht dann eher später im Gespräch, dass man dann eben selber sagt, wer man ist. Dann so ein bisschen zur Kleidung. Da möchte ich vielleicht anfangen. Das ist so ein Thema, was ich immer schön finde, ist, da werden sich jetzt einige in der Runde vielleicht ein bisschen hoffentlich nicht zu sehr angegriffen fühlen. Aber ich habe so ein bisschen immer ein kopfschüttelndes Problem, wenn ich die, ja, in Thailand ja doch häufiger vorkommenden ganz klassischen Backpacker sehe, die sehr, sage ich mal, entspannt daherkommen und
praktisch
und glauben, dass sie da eigentlich dann halt so eine dem thailändischen Groove und Flow folgend entspannt sind und alles relaxen und dann barfuß laufen und Zottelhaare haben und alles easy peasy going. Und wenn sie dann die anderen sehen, sei es Expats, Touristen, wie auch immer, die sich anders verhalten, indem sie halt sehr korrekte Kleidung tragen, lange Hosen, saubere Hemden, natürlich Schuhe, geschlossene Schuhe, selbstverständlich gestriegeltes Haar, dann wird man ganz schnell als, ja, als Snob oder so auch mal schlecht angeguckt und Mensch, was machst du mit deiner westlichen, sogenannten westlichen, zivilisierten Scheiße, ne? Entspann dich doch mal hier in diesem warmen, heißen Land. Die liegen schlichtweg falsch. Der Thai empfindet es als extrem unhöflich, als ärmlich, als ganz, ganz schlecht, wenn man ja, schmutzige Kleidung trägt, nicht ordentliche Kleidung trägt, nicht gebügelte Kleidung trägt. Das ist ein Zeichen von mangelndem Respekt auch dem anderen gegenüber, sich selbst gegenüber. Wichtig ist auch, Haare zu waschen, saubere Haare zu haben. Da kommen wir nachher nochmal mit dem Thema Kopf zusammen, weil der Kopf, da wohnt und lebt ja gemäß dem thailändischen Kulturkreis die Seele, die eigene Gottheit quasi. Und deswegen gilt es natürlich, die zu pflegen. Und wenn ich mir dann diese schwarzen Füße angucke von den Backpackers und die denken, ist alles gut, klar, umso touristischer man unterwegs ist.
Ja. Ne? Aber also ich denke, dass das Gefühl, dass man vielleicht so sehr gelassen und entspannt tiefer in eine Kultur eintauchen würde, das kann man an der Stelle nicht bestätigen. Tatsächlich ist dem Thai da das Ordentliche und die äußere Erscheinung wesentlich wichtiger. Und da achtet er selber auch sehr drauf. Es gibt auch so ein paar Gepflogenheiten. Du hast es jetzt schon angesprochen, ne, mit eher geschlossenen Schuhe. Frauen können auch offenere Schuhe tragen, aber der geschlossene Schuh ist sozusagen der höherwertige und respektvollere. Das ist das eine. Oder auch die Hosenlänge bei Männern. Ne? Also man liest ja immer wieder, in Thailand werden keine kurzen Hosen getragen. Ganz so ist es nicht. Man sieht das schon, auch gerade bei der jungen Bevölkerung mehr. Aber sobald es ein bisschen formeller wird, auf keinen Fall kurze Hosen, sondern lang.
Ja, du kommst in einen.
Und das gilt dann vor allem, wenn man dann spezielle Bereiche, Stichwort Tempel oder sowas, betritt, da muss man nochmal
gesondert. Ah, ich hätte sogar nicht nur den Tempel gesagt, du kommst in kein Rooftop-Bar.
Ja, das auch.
Du, kurze Hose, Rooftop-Bar, Ding dann lang ausgeschieden.
Nee, ich wollte nur sagen, bei Tempel gilt insgesamt nochmal einiges mehr.
Da gehören ja auch noch diese Schulterfreiheit und so weiter, richtig? Genau, also Kleidung ist wirklich ein Thema, da ordentlich, wenn man auch da mal mit Thais unterwegs ist oder so, ganz wichtig. Ordentliche Kleidung, gebügelt, sauber, frisch.
Ah ja, stimmt, gebügelt, ja.
Ja, spielt wirklich eine große Rolle, ganz genau. Ja. Wir müssen denn vielleicht gleich auch was zu dem Thema Tempel dann sagen?
Ja, gerne. Also Thema Tempel ist manchmal auch eher sogar noch für Frauen relevant, weil wir laufen ja dann schon auch im Bock oder ärmelloses Top oder sowas rum. Und beim Tempel ist ganz wichtig, Schultern müssen bedeckt sein und das heißt nicht nur bis zur Schultergrenze, sondern wirklich über die Schulter hinaus. Also man muss eigentlich einen kurzen Ärmel haben. Das Dekolleté sollte einigermaßen bedeckt sein und die Knie müssen auch bedeckt sein. Also wenn's, ne, der Rock muss drüber gehen und die Tempel haben inzwischen, oder jedenfalls die ganz großen, wo sie mit vielen Touristen rechnen, auch schon angefangen, Tücher bereit zu legen, dass man sich dann wenigstens aus so einem Tuch noch so einen Wickelrock umhängen kann. Um dann diese,
den Sarong heißt der, oder?
Ja.
Das ist ein Sarong.
Um dann den Standard zu halten, das, was erwartet wird. Ja.
Wenn wir im Tempel schon sind, können wir ja kurz auch was zum Verhalten sagen mit den Füßen. Willst du das sagen?
Dass man an vielen Stellen die Schuhe auszieht.
Immer.
Das gilt für den Tempel erst recht. Naja, in der Shopping Mall ziehst du keine Schuhe
aus. Ich meinte jetzt Tempel, weil wir gerade vom Tempel sprachen.
Genau, im Tempel immer Schuhe aus und da gibt es auch immer Regale, wo man die ordentlich hinstellen kann. Und das ist auch respektvoller, die Schuhe nicht einfach irgendwo hinzuwerfen.
Und sie kommen vor allen Dingen nicht weg.
Die werden nicht
geklaut. Also wie oft waren wir in Thailand, ist es ja noch nie was weggekommen. Ganz im Gegenteil.
Also man muss eher gucken, dass man sie halt wiederfindet.
Ja.
Und ja, also Schuhe aus, sowieso klar. Auf Socken darf man rein. Und dann geht es aber eigentlich darum, was mache ich denn dann mit meinen Füßen, wenn ich im Tempel bin und mich vielleicht hinsetze. Auf keinen Fall die Fußsohle Richtung Buddha oder Richtung einem anderen Menschen zeigen.
Vor allem Mönche nicht.
Ja, genau. Fall ist, ja. Also die Mönche sind natürlich besonders hochgestellt. Man zeigt quasi nicht mit dem Fuß auf jemanden oder auf eine höher gestellte Person. Und das löst sich ganz einfach, indem man sich mit dem Schneidersitz hinsetzt. Oder was noch respektvoller ist, und das gilt dann sowohl für Frauen als auch für Männer, seitlich in die Hocke und die Füße. So.
Ich glaube, Frauen sollten sogar nicht im Schneidersitz sitzen. Ja. Genau. Also das, also wenn du eine ältere Dame bist oder so, okay.
Aber, die wird das vielleicht auch gar nicht machen.
Genau, also generell Frauen nicht im Schneidersitz, das ist schon eher den Männern überlassen. Die Frauen sollten grundsätzlich die Beine so schräg, so sein. Ich finde immer, das erinnert mich so an diesen englischen Damenreitsitz.
Nur ohne Pferd.
Nur ohne Pferd, ne? Ja, wenn die dann so seitlich so nach hinten geknickt sind. Das kann ein Mann auch machen und das ist einfach nur besonders respektvoll. Das ist überhaupt nichts irgendwie Schlechtes. Aber der Mann darf theoretisch auch im Schneidersitz. Ja.
Und das fällt dann auch auf, wenn man Männer im Gespräch mit einem Mönch im Tempel sitzen sieht, die sitzen dann auch eher in diesem Wald.
Ja, sehr richtig.
Gegenüber einem Mönch
ja.
wird man eher vollkommen recht von sich
umsetzt und nicht der Schneider. Und macht sich auch so kleiner.
Genau. Da sind wir dann beim nächsten Thema eigentlich mit der Kopfhöhe. Mhm. Dass man aus Respekt, auch wenn man durch eine an sitzenden Personen vorbeigeht, sei es im Restaurant oder gerade auch im Tempel, wenn man wenn jemand betet und man geht vorbei.
Die sitzen nebenan.
Die sitzen ja dann da und dann ist es sehr höflich, wenn man da so ein bisschen den
Oberkörper... Also nicht aufrecht durchlaufen.
Genau, den Oberkörper nach vorne senkt, um anzudeuten, ich erniedrige mich auch und damit ich nicht höher stehe als du.
Zusätzlich strecken die noch die Hand nach vorne, weil das quasi den Körper streckt und optisch auch nochmal kleiner macht. Das heißt, du gehst quasi so leicht in die Beuge, Knie und Rumpf. Und streckst dann die Hände so nach vorne. Das zeigt zum einen an, in welche Richtung du läufst. Und zum anderen macht es dich noch mal kleiner, weil du die Hand quasi so in die Länge ziehst. Das macht dich flacher optisch, sozusagen. Natürlich das ganz große Thema auch Berührung von Mönchen. Also Frauen, das mögen wir jetzt westlich aus emanzipatorischen Gründen irgendwie ein bisschen doof finden. Aber Fakt ist nun mal, Frauen sollten Mönche nicht anfassen, auch die Gewänder nicht anfassen. Weil damit ärgert man den Mönch insofern extrem, weil er theoretisch, wenn er sich an die Regeln hält, sich rituell waschen muss. Das klingt jetzt blöd aus emanzipatorischen Sicht heraus, aber ist halt nun mal jetzt in dem Fall buddhistisch bei denen so. Und wenn man ihn, gut, wenn man ihn ärgern will, dann fasst man ihn an, weil dann weiß man, heute Abend ist er beschäftigt. Aber generell sollte man das natürlich vermeiden.
Dass Mönche in der Kultur schon eine besondere Rolle spielen, sieht man auch an allen öffentlichen Plätzen. Also es gibt immer Sitze, Bänke, Plätze, die extra für Mönche reserviert sind.
Und also es sind, glaube ich, immer diese drei Gruppen, oder?
Mönche, also, Schwangere und, ich glaube, Behinderte.
Alt, hätte ich jetzt gesagt.
Alt.
Aber immer dieser Stock.
Ah, also du meinst, es sei alt und ich habe da eher...
Den Behinderten vor Augen. Also für mich sieht das immer aus wie ein gebückter Mensch mit einem Stock in der Hand. Deswegen denke ich da an alte Leute.
Ja. Um da mal korrekt zu sein, man sagt ja auch nicht Behinderter, habe ich jetzt ja inzwischen gelernt, sondern behinderter Mensch.
Ach so, wegen der Gender-Geschichte? Oder?
Nee, nicht Gender.
Also aber es klingt nicht so böse.
Es ist ja ein Mensch, der hat nur zusätzlich eine Behinderung. Aha. Und nicht, er ist ein
Behinderter. Ah, okay, dann behinderter Mensch. Hm. Dann ist es so, dass ein großes Thema natürlich dann noch ist, wenn es um die Kultur geht, man erreicht in Thailand mit lauter werden, mit mehr Kritik und mit noch mehr Herumfuchteln im Grunde immer weniger.
Das Gegenteil,
ja. Und da geht es einfach darum, dass es einfach unglaublich unpfleglich ist, wenn man rumschreit und den anderen kritisiert, weil zum einen gibt man dem anderen nicht die Chance, sein Gesicht zu wahren. Das ist etwas, was man sehr missbilligt. Und zum anderen, wenn man sich selber nicht im Griff hat, ist das quasi für einen selbst eben schändlich, weil man sich ja eben nicht im Griff hat.
Und da verliert man auch den Respekt des Gegenübers.
Ne? Absolut. Und deswegen kann man auch nur sagen, wenn man halt mal ein Problem hat und mal irgendwas schiefgegangen ist, mit Lautwerden und Brüllerei erreicht man nichts. Mhm. Natürlich auch hier wieder vielleicht ein letzter Satz noch ist, umso touristischer, desto weniger gelten solche Regeln. Und das finde ich selber auch ganz oft schwer, weil mir klar ist, die sind irgendwo auf Phuket oder auf Koh Tao, die sind so dass du natürlich, wenn du denen mit diesen Thai-Mentalitäten kommst, du spürst richtig, da lachen die sich innerlich schips und denken sich, ah super, der bleibt ja ganz höflich und freundlich. Da muss man dann schon mal deutlich werden. Ich will das jetzt tatsächlich nicht komplett ausschließen, aber wenn du merkst, es ist einer, der noch nach Thai-Regeln spielt, dann muss man die mitspielen, weil sonst erreicht man tatsächlich nichts.
Das macht auch manchmal die Sache gar nicht so leicht, wenn man Fragen hat oder ein Anliegen und also Beispiel in der Bank oder
in dem SASA.
Auch mit der Immobilie oder mit der SASA, mit Immobilienverwaltung und so weiter. Wenn es dann darum geht, etwas umzusetzen, durchzuführen, eine Anfrage zu haben und das Gegenüber, das thailändische Gegenüber, muss eigentlich Nein sagen. So, das geht nicht oder das können wir nicht machen. Ein Thai sagt nie direkt Nein. Das ist kulturell ganz schwierig und heikel und man muss dann so ein bisschen lernen, dass wenn jemand anfängt, so ein bisschen herumzudrucksen oder ja zu sagen und es passiert nichts, dass das eigentlich
ein Zeichen für einen selbst sein sollte.
Ja, das muss man dann dekodieren können.
Also mir ist es ja schon passiert, die SASA vielleicht zur Erklärung, das ist so unsere gute Seele, die sich so um unsere Wohnung hier in Thailand kümmert und wenn wir nicht dort sind.
So nach dem rechten Lied
funktioniert genau, alles. Und Airbnb nutzen wir da ja auch quasi und vermieten die Wohnung ja auch. Und da kümmert sie sich drum und macht es ganz toll. Und da habe ich schon ein paar Mal festgestellt, wenn ich dann so mal ein paar konkrete, direkte Fragen hat, bei der sie im Grunde schlechte Nachrichten oder mit Nein kommen muss. Und dazu muss man sagen, Sasa spricht wahnsinnig perfektes Englisch, besser als ich. Die ist schon sehr auf uns Farangs und so eingestellt. Aber auch sie spürt man da irgendwie, antwortet dann plötzlich mit einem anderen Tempo oder antwortet gar nicht oder wartet, bis halt aus der schlechten Nachricht dann doch wieder eine gute geworden ist, damit sie dann die gute Nachricht übermitteln kann. Und aus dem Nichtmelden kann man sich halt denken, ja, es funktioniert halt noch nicht. Also es ist schon spannend, das festzustellen und auch nicht immer ganz einfach. Ja. Ansonsten ist es so, wenn etwas gut funktioniert und wenn etwas besonders scharf ist, fängt der Thai auch gerne an, dann einfach immer hot, hot zu sagen also was ich damit sagen wollte, ist...
Du meinst die Verstärkungsformel.
Genau, die Verstärkungsformel in der thailändischen Sprache ist die Verdopplung des Wortes.
Genau. Also wenn etwas besonders gut ist, dann ist es halt gut, gut.
Und hot, hot ist sehr high, ist sehr scharf.
Richtig.
Das ist eigentlich so eine witzige Komponente.
Das gilt zum einen so für Adjektive, aber das gilt tatsächlich auch für Verben, also für, ja... Alles, was man so tut, das wird dann eben auch dadurch schneller oder mehr verstärkt. Ja, man doppelt es einfach.
Mhm. Insgesamt ist das ja mit dem Konjugieren ja auch ein Thema bei den Verben.
Das kennt die thailändische Sprache gar nicht. Man kann nur aus dem Kontext dann, also grammatikalisch ist Thai wohl auch tatsächlich relativ einfach, weil eben so die ganzen Konjugationen, wo man sich dann in anderen Sprachen irgendwie die ganzen Tabellen dann reinziehen muss und auswendig lernen muss, das fällt weg. Man muss dann aber mehr aus dem Kontext erschließen, so welche Person handelt oder spricht denn da gerade. Und auch die Zeitformen gibt es.
Also wir hatten ja schon mal einen Thai-Kurs ja gemacht. Es ist ja nicht so, dass wir, also du noch intensiver als ich, dass wir hier nicht wissen, so ein bisschen, wovon wir sprechen. Und ich fand tatsächlich, also die Grammatik hat mich nicht fertig gemacht. Das war der einfache Teil des Thais, weil man so gar keine Rücksicht auf Zeiten nimmt und man nimmt einfach immer beim Verb quasi das Infinitiv. Das stimmt dann schon. Was übrigens einem auch dann oft das Gefühl gibt, warum ein Thai, wenn der versucht, Deutsch oder Englisch zu sprechen, wenn der Fehler in der Grammatik macht, dann erkennt man, dass er halt es aus seiner Sprache übernimmt. Für uns klingt das dann so ein bisschen dümmlich oder ungebildet, was natürlich eine vollkommen falsche Einschätzung ist, sondern er macht es halt gemäß seiner Grammatik. Aber was das wahnsinnig Schwierige wiederum am Thai ist, das wirst du jetzt besser sagen können, dass die ja das gleiche Wort gefühlt durch 5 oder 6 unterschiedliche Betonungen, die auch noch so fein sind, unterschiedlich benennen. Ich kann mal, also was ich weiß, ist irgendwie, ist nicht das Wort Ma, ist das nicht Weiß, das ist Reis, da mag man ja auch denken, okay, das hat ja irgendwie noch eine Verwandtschaft, aber es ist auch Pferd, oder?
Ja, beim Pferd bin ich mir gar nicht sicher.
Okay, ich sagte immer Gangreng Ma und das Ma war das, oder war das das weiße Pferd?
Ich glaube, das war das Wasser.
Ah,
ja, das, oh Gott. Pferd, das war dein Lieblingssatz mit dem, das Pferd wird zum Wasser geführt.
Oh, lieber Taxifahrer oder irgendwie sowas, ja, egal.
Genau, also was du jetzt gerade ansprichst, das sind die sogenannten Töne, von denen gibt es 5 Stück und das bedeutet, dass ein Wort entweder mit hoher Stimme, mit mittlerer Stimme,
hohe Stimme,
mit tiefer Stimme,
mittlerer Stimme, tiefer Stimme,
mit aufsteigend,
aufsteigend, nee, das war falsch, ne?
Oder absteigend,
absteigend,
ausgesprochen werden kann und danach richtet sich dann die Bedeutung, das verändert sich, also diese Silbe Ma kann Ma und so weiter.
Also das fand ich wahnsinnig schwer.
Das ist für unsere Ohren halt ganz ungewohnt, sich da reinzuhören. Und dann gibt es noch kurze und lange Vokale, also es wird dann gedehnt oder gekürzt und damit verändert sich dann auch nochmal die Bedeutung. Ja. Das macht die Sache sehr kompliziert, weil da haben wir einfach kein geschultes Ohr und dann muss man sich ein bisschen reinfuchsen.
Also wenn man auch so mit Expats zu tun hat, also Expat steht ja für Expatriate, glaube ich, heißt das ja, ne? Also für...
Das ist keine Bodenluftrakete.
Die haben wir ja mit der Soundbox vorhin vernichtet. Das heißt, also Menschen, die quasi in Thailand leben, arbeiten, zeitweise, temporär, da muss man ja auch sagen, die sprechen ja alle überwiegend Englisch, weil in Bangkok vor allen Dingen natürlich auch kommst du mit Englisch ja überall hin, das muss man ja so sagen.
Sehr, sehr weit.
Ja, und der Thai ist da ja auch nicht so völlig verschüchtert, der spricht ja auch Englisch. Also ich erlebe das ja in Korea oder in Japan ja auch anders, in Japan fast noch mehr als in Korea, dass die ja vor lauter Zurückhaltung und Schüchternheit ja dann die Sprache auch gar nicht anwenden, obwohl sie einen ganz gut verstehen. Da muss man auch aufpassen. Da denkt man so, der kann kein Englisch, weil der sagt kein Wort, aber er hat alles verstanden.
In Thailand schreibt dir das perfekte Essay.
Ja, wahrscheinlich, ja. Aber wehe, der muss es aussprechen. Was ja daran liegt, dass ja in Japan, also bis noch gar nicht so, vor gar nicht so langer Zeit, war das so, dass die in den Schulen keine Sprachübungen machen. Da muss keiner quasi das vorsprechen, weil man den Schülern die Peinlichkeit quasi, die Gesichtswahrung ersparen möchte, dass sie das falsch aussprechen. Das führt aber, dieser kulturelle Blödsinn an der Stelle, führt aber dazu, dass die nicht gewohnt sind, die Sprache zu sprechen. Sie können sie quasi nur auf dem Papier perfekt. Das ist sicherlich jetzt in den moderneren Schulen auch wieder anders, aber bis vor gar nicht so langer Zeit war das tatsächlich noch so. Oder ist vielleicht immer noch ein Problem. Aber zurück nach Thailand. Da ist es nicht so, also die reden Englisch, die freuen sich sogar eher, finde ich, dann Englisch zu sprechen und machen das auch. Und das ist ja so, dass ja selbst im Supermarkt, also das übliche Touristen, ja, nein, geht nicht, kaufe ich, kostet 500 Baht, das kriegen die ja alle hin, also das ist ja wirklich überhaupt kein Problem. Und jetzt habe ich so lange den Satz aufgebaut, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich erzählen wollte.
Es ging darum, dass du mit Englisch sehr weit kommst.
Also, dass ich die Sprache schwierig und finde? Ach ja, genau. Die Expats, dass die ja auch irgendwie kein Thai sprechen, weil es ist schon schwer. Also Thai ist nicht einfach, obwohl die Grammatik einfach, ich finde, das Vokabular ist, ich bin natürlich jetzt auch ein ganz schöner Sprachgestörter, aber das ganze Pronunciation, also die Betonung, wie du ja gerade gesagt hast, und der Wortschatz, also mich hat es schon schwer verzweifelt, als wir den ersten Kurs gemacht haben. Ging es dir da anders?
Also ich fand es auch herausfordernd.
Das ist schon
auch
schwer,
nicht die erste, ne? Sprache, die
Nein, ich du lerne, bist ja auch gut in Sprachen eigentlich.
Wir haben ja auch vor, uns da jetzt nochmal intensiver mit zu beschäftigen.
Ja.
Und mal gucken, wie weit wir dieses Mal kommen, ob wir dann auch wieder was, ob wir dauerhaft was behalten. Aber vielleicht etwas, was man auf jeden Fall, egal, wenn man auch keinen Teil lernt, mitnehmen kann, ist... die kleine Silbe, die
Männer benutzen, sehr gut,
und ja, die kleine Silbe, die Frauen benutzen, weil das ist auch so ein Höflichkeitsding. Also Frauen sagen K am Ende von einem Satz oder wenn jemand was erzählt, und so wie wir das füllen mit so verstehe.
Man kann immer so wieder Krab sagen.
Genau. Ja. Und wenn man mal ein thailändisches Radio anhört, dann ist
das meistens, was man hört. Das ist aber die Hölle.
Krab.
Also ist ja nur ständig Krab. Genau. Krab, ja.
Und das männliche Krab, das ist ein hohes, ne, das ist ein hoher Ton. Ja. Und das weibliche K, das ist eins, was abfällt. K. Mhm. Hört man manchmal auch bei der Begrüßung. Sawadee Ka.
Genau.
Und bei dir ist es dann?
Sawadee
Ka. So ungefähr.
Genau, das zu den Sprachen. Ich wollte eigentlich jetzt ganz zum Schluss vielleicht noch was, so ein paar echte Don'ts quasi formulieren. Das ist zum einen, fangen wir mal von oben an, ganz unbedingt, lasst die Köpfe der Thais in Ruhe.
Auch von Kindern.
Ja, fasst die nicht an. Wie gesagt, da wohnt der Geist, die Seele. Deswegen die sauberen Haare. Der Kopf ist absolutes Tabu. Nicht anfassen, nicht über den Kopf streichen. Das ist wirklich, auch in Bangkok, im Turi-Eck, das ist nicht erwünscht.
Ja.
Und man muss sie auch entschuldigen, wenn man zufällig den Kopf, würde ich mich wirklich entschuldigen. Dann, oh, sorry. Und dann verstehen die das, aber dann ist es auch okay.
Ja.
Anderes absolutes No-Go?
ja, Zärtlichkeiten zwischen Paaren, Küssen, Umarmen, Händen.
Sollte man nicht machen. So,
das ist sehr.
Auch nicht an die Brust greifen oder so, seiner Freundin und Frau. Würde ich nicht machen.
Das machst du in Berlin wohl. Häufiger.
Sage ich nichts dazu. Dann, was ich sehr schön finde, ist, weil das ein Fehler ist, der einfach ganz schnell passiert, die Stäbchen nicht in den Reis, nicht in die Bowl reinschieben, reinstecken. Die,
das gilt, glaube ich, sogar über Thailand
hinaus. Das gilt in Korea genauso, in Japan auch so, weil das ist das klassische Totengedeck. Man steckt die Stäbchen in einen Haufen gekochten Reis quasi und deswegen sollte man das niemals machen. Das geht sogar je nachdem, wo man ist. Also in Korea gilt es ja auch quasi als Todeswunsch der Mutter, wenn man das macht mit Absicht. Sollte man auf keinen Fall machen. Eiserne Regel, so wie ich sagen würde, weit nicht voraus, sondern wenn überhaupt, antwortet nur damit als Grundregel oder lasst es lieber. Grundregel bei Stäbchen, legt sie auf die Schüssel. Mhm. Nicht rein, selbst wenn kein Reis drin ist oder nur wenig, ich würde es einfach nicht. Mein Instinkt ist ja immer so, das kennst du ja auch, wenn wir zu Hause, selbst wenn wir zu zweit essen, ich lege die Stäbchen immer auf die Bowl, nicht in die Bowl.
Na, das hat man ja auch früh beigebracht, würde ich sagen.
Genau, habe ich schon mal sehen, wenn die Ohren langgezogen worden. Mhm. Und last but not least, lass das Königshaus in Ruhe.
Ja, es mag ja sein, dass der aktuelle thailändische König auch nicht der aller beliebteste ist. Also ich glaube, den Vater haben sie schon deutlich mehr verehrt. Aber es bleibt dabei, das ist die Königsfamilie, ja. Aber die wird nicht schlecht gesprochen.
Und vor allem als Paran nicht.
Und als Ausländer hat man da schon mal gleich gar nichts dazu zu sagen. Also da ist höchste Vorsicht und höchster Respekt geboten. Und das kann man dann auch, wenn man mal ins Kino geht, ganz schön erleben.
Das wären die Do's.
Okay.
Jetzt zu den Don'ts. Aber mach ein Do, ja.
Also geht mal ins Kino, das ist auch sehr lustig.
Ja, ist schön.
Und am Anfang gibt es dann nämlich nach der Werbung einen Moment, wo der Vorhang aufgeht, alle stehen auf und dann wird die Hymne eingespielt.
Die kommt übrigens auch zweimal am Tag in der Öffentlichkeit, je nachdem, wo man ist. Ist 8 Uhr und 18 Uhr oder 6 Uhr und 18 Uhr? Ich glaube 8 Uhr und 18 Uhr. Mhm. Also wenn man da durch den Park läuft oder joggt oder sonst wie, dann gilt es, stehen zu bleiben, solange die Hymne läuft.
Nicht drüber hinweg galoppieren, sondern mit Anstand.
Also die Autos fahren, das ist jetzt nicht so krass, dass auch die Autos stehen bleiben, die fahren schon, aber als Fußgänger sollte man wirklich stehen bleiben.
So im Lumpini.
Den Respekt sollte man zeigen, genau. Die Thailänder sind sehr nationalstolz. Die stehen schon sehr auf ihr Thailand.
Habe ich jetzt gesagt, dass man im Kino dann auch aufsteht? Das wollte ich
eigentlich. Ich dachte, dass du es gesagt hast, ja.
Also aber auf jeden Fall aufstehen.
Aufstehen. Die thailändische Nationalhymne ist doch ein deutscher Komponist, glaube ich sogar, ne?
Da erwischt mich jetzt auf den falschen Fuß. Wir haben neulich nochmal drüber gesprochen. Ich weiß es aber nicht mehr. War das die thailändische Hymne?
Also wir checken das nochmal, aber ich glaube, das ist eine thailändische Hymne. Genau. Ja, und ein anderes Du ist vielleicht noch die Geste, wenn man besonders höflich sein möchte und jemandem etwas gibt, also irgendwas überreicht, dann kann man das so unterstützen, dass die linke Hand an den Ellbogen der rechten Hand greift und mit der rechten Hand überreicht man das. Das ist eine extremst höfliche Geste. Also das macht man jetzt wirklich nicht allzu oft, aber wenn man mal was besonders zu einem festlichen Anlass, ein Geschenk machen möchte, dann oder jemand sehr Altes was überreicht oder einem Mönch, dann würde ich das tatsächlich immer so machen. Kann man auch mit zwei Händen machen, was man so in Deutschland sicherlich aus dem japanischen Kulturkreis auch kennt, Stichwort Visitenkarten überreichen mit zwei Händen.
Und auch entgegennehmen.
Auch entgegennehmen mit zwei Händen. Aber diese Unterstützungsgeste mit der linken Hand am Ellbogen und unbedingt die rechte Hand nehmen, weil die linke Hand gilt als etwas unreiner, Stichwort WC und so weiter. Das ist auch ein Du, was man an der Stelle erwähnen kann. In dem Zusammenhang fällt mir noch ein, die Machart für Geschenke, dass man, wenn man ein Geschenk überreicht, beziehungsweise wenn man ein Geschenk bekommt, es nicht gleich öffnen.
Das macht man in Abwesenheit. Ne?
Also, das macht man später, wenn keiner mehr da ist.
Genau, und das muss man einmal verstehen, warum, da sind wir da wieder beim Gesicht waren, dass man sozusagen keine verlegene Situation herbeiführen möchte, indem man ein Geschenk öffnet, auf das man dann vielleicht nicht so positiv reagieren kann.
Oder du zwingst quasi den Beschenkten, dass er halt lügen muss, indem er sich freut.
Genau. Also Das heißt, er darf das in Ruhe öffnen und für sich
und entscheiden, ob er
es gut findet oder nicht und sich freut oder nicht.
Ja.
Und dann haben alle Seiten...
Genau, man darf nicht enttäuscht sein. Also wenn er es dankend annimmt und weglegt, ist das nicht respektlos. Ganz im Gegenteil, es ist respektvoll. Und es zeigt vor allen Dingen auch nicht, zeigt auch, dass man nicht gierig ist. Das ist das andere. Ne? Also Kinder reißen Geschenke auf. Ne? Der Erwachsene natürlich nicht, der gut wohlerzogene. Und vor allen Dingen eben alle anderen würden ja sehen, wer hat auch größere Geschenke gemacht und wer hat kleinere Geschenke gemacht. Und der kleinere Geschenke macht, dem ist das ja peinlich. Und deswegen tut man das nicht. Und an der Stelle denke ich immer gerne an mein interkulturelles Training, was ich ja mal gegeben habe für die Siemensianer in Mexiko.
Ohne Koffer.
Ja, das ist, stimmt, das die Geschichte, ja. Da durfte ich ja mal einen Raffineriebau der Siemens AG aus Deutschland in Mexiko, der komplett zu scheitern drohte, weil das war ein Joint Venture mit einem südkoreanischen Ölkonzern. Ich will da nicht zu viele Namen nennen. Und die sollten gemeinsam in Mexiko bei Monterrey eine Raffinerie bauen. Da kann man sich vorstellen, da gibt es um sehr viele 100 Millionen. Und die hatten ein so zersprengtes Verhältnis, dass die ihre Termine und Meetings in zwei Besprechungsräumen gemacht haben, um die jeweiligen Ergebnisse durch Mittelsmänner in den anderen Besprechungsraum überreichen zu lassen, damit dann der andere Besprechungsraum jetzt darüber reden kann, wie er das findet.
Das nennt man heutzutage Shuttle-Media.
Also, aha, okay. Also das war ein kompletter GAU und daraufhin hat mich Siemens da beauftragt, doch dieses interkulturelle Training mit denen zu machen und dass ich dann unter diesen hochtrabenden Managern dann auch noch mit Klamotten angekommen bin, die zerrissen waren, weil ich eigentlich aus dem Flugzeug ausgestiegen, unrasiert da angekommen bin, weil mein Koffer verschwunden ist. Das war natürlich die eine Peinlichkeit.
Und in Mexiko war es dann auch so, dass man die halt nicht so schnell...
Also vor allen Dingen dort, genau, weil wir waren diese Raffinerie, wurde halt irgendwo in der Hochebene Monterreys in der Wüste irgendwo gebaut. Da war halt nichts mit Klamotten. Da war quasi dieses Industrieding und das war's. Und ich weiß noch, wie ich dann zuerst mal verstehen wollte, wo ist denn der Kern eures Problems? Und es ging damit los, dass wohl der erste Ärger, konnten die sich dann erinnern, damit begann, dass die bei ihrer ersten, wir lernen uns alle kennen Party, haben die Koreaner alle miteinander unterschiedliche Geschenke mitgebracht. Und was haben die Deutschen gemacht? Sie aufgemacht, angeguckt und in die Ecke gestellt. Und da haben sie halt alles falsch gemacht. Also nicht nur, dass sie es aufgemacht haben, sie haben es allen gezeigt. Alle Koreaner haben dann gesehen, was viel, viel schlimmer war. Untereinander wusste dann halt der Untergebene und der Unterergebenste zum Chef, wie geizig war der jeweils andere. Und es muss halt für den Chef, je nachdem, wahnsinnig peinlich gewesen sein, wenn halt dann der Untergebene plötzlich ein höheres, teures Geschenk gemacht hat als sogar der Chef. Also ich weiß nicht, was da alles passiert ist. Und das nächste katastrophal ist, sie haben es dann einfach in die Ecke gestellt. Also anstatt, dass es dann wegtun, das ist eigentlich das nächste, man würde das dann quasi höflich und sorgsam, weil es ja was Besonderes ist, dann wenigstens verräumen. Aber die haben das halt so, wie man es in Deutschland machen würde, halt auf dem Geschenketisch aufgerissen, aufgefetzt, einfach liegen lassen, wie so ein Stück durchgebumstes Vieh. Also da hat von Anfang an ist da denen alles schief gegangen und daran muss ich immer denken, wenn ich daran denke, man gibt Asiaten Geschenke, nicht aufmachen. Was ich ja auch gerne versuche in meinem Deutschkulturkreis zu sagen, ich mache das Geschenk nicht auf, aber dann ist ja das Geheul immer sehr groß.
Ja. Wobei da gibt es auch gibt's ja auch schöne Szenen, dass du ja da auch jedenfalls im familiären Kreis auch sehr klar kommunizieren kannst.
Ja.
Danke, aber danke, nein. Möchtest du es wieder
haben, weil ich werde es nicht aufhängen.
Ja,
so. Und ich meine das wirklich im besten Sinne. Ich verstehe aber natürlich, dass das für den anderen hart ist. Da wird auch meine Schwester jetzt wahrscheinlich besonders liebevoll schimpfen an der Stelle, weil ich habe, glaube ich, auch besonders ihr schon ein, zwei Mal gesagt, du meinst es bestimmt ganz doll lieb, aber warum schenkst du mir als ehemaligen Fallschirmspringer einen Tandemsprung? als Fernspäher, da hatte sie das einfach nicht mehr im Auge gehabt. Nicht ja, und
das wird dann auch
und ich sag das dann halt erlaubt. Ne? Aber ja. Und
dass du bei einem dieser Sprünge dann auch noch das Knie ganz böse
gebrochen hast, habe. Ja, das ist nochmal ein anderes Thema, gell? Ja.
Weshalb wir nicht mehr so unbefangen wandern gehen können.
Also nicht bergab. Bergauf laufen geht. Ja,
wir nehmen dann die Seilbahn immer bergab.
Runter. Mhm. Ja. Wir können aber auch die Seilbahn einfach hoch und runter nehmen. Ja, genau. Ich bin bei Geschenken auch. So gesehen ist es ja gut, wenn ich sage, ich pack's einfach nachher aus. Das ist ja im Sinne von allen. Weil ich dann auch nicht diese harten Antworten liefere.
Wenn dann der Kulturkreis passt, ja.
Ja, da wird es dann besonders schön. So, ich glaube, das so ein bisschen zum Kulturkreis von Bangkok und Thailand. Da gibt es natürlich noch eine ganze Menge mehr zu erzählen, aber wir wollen ja auch nicht alles verfeuern gleich beim ersten Mal. Da mag in einem späteren Podcast, und wenn ihr den abonniert, dann kriegt ihr das ja auch mit, auch was erzählen und hoffen an dieser Stelle der Lea aus B einen kleinen Service-Teil mitgeliefert zu haben und dass auch andere sich dafür interessiert haben. Dann wollte ich eigentlich noch dich fragen, wie ist es dir eigentlich jetzt mit dem Impfen ergangen? Du bist ja schließlich im medizinischen Bereich tätig und bist doch jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, jüngst in die Gruppe 2 priorisiert worden.
Ja,
also
mit den Gruppen habe ich irgendwie gar nicht so richtig einen Überblick, aber auf jeden Fall wäre ich eigentlich jetzt eingestuft in der 2. Gruppe, weil ich sehr viel Patientenkontakt habe in der psychiatrischen Einrichtung. Und ich habe die leitenden Ärzte schlichtweg vergessen haben, uns beim Berliner Senat anzumelden.
Also in dem Fall kann die Politik tatsächlich nichts dafür.
Nee, da kann sie nichts dafür. Das ist einfach ein bisschen verschnarcht worden. Und nachdem wir das jetzt gemerkt haben, dass die meisten Kollegen, also die nicht vergessen wurden, inzwischen auch eingeladen sind und auch schon die ersten Impfungen bekommen haben, fiel dann auch so, oh, die sind nicht angemeldet. Was machen wir denn jetzt? Und dann haben wir eine Bescheinigung bekommen. Und die habe ich mich jetzt gestern und heute versucht, ein bisschen durchzutelefonieren. Um auch einen Impftermin zu bekommen, aber es sieht nicht so gut aus. Also selbst mit Code, den ich jetzt dann kriege, hat man mir prognostiziert Ende Juli.
Das finde ich erstaunlich, dass man das gesagt hat, weil ich habe mich ja jetzt, nachdem wir ja wirklich einen ganz, ganz netten Menschen an der Bürgertelefon hatten fürs Impfen und auch ohne lange Wartezeit, da kann ich dem ganzen Bashing nicht folgen. Also man kommt durch und der Typ war wahnsinnig nett und hat sehr viel erklärt. Kann ich nicht ganz verstehen, weil ich habe ja dann auch gemäß seinem Vorschlag, und wir haben ja gestern selber geguckt, online mal nachgesehen. Da kann man ja schon mal reinschauen, auch wenn man noch keinen Code hat. Und da waren die Termine für BioNTech Anfang Juli. Ich glaube ja und hoffe für dich, dass das eine Fehlinformation ist mit Ende Juli, dass das schon noch Anfang Juli klappt. Weil es kommt ja jetzt einiges ja gleichzeitig. AstraZeneca ist ja jetzt in Berlin für die beiden Hausärzten ohne Priorisierung freigegeben worden. Das heißt, ich Standard Normalo Mitte 40 ohne Vorerkrankungen und sonst was, der ja in Gruppe 9211 drankommt,
kann sich auf jeden Fall schon mal anmelden.
Darf jetzt auch mich anmelden. Und habe da jetzt auch natürlich mich divers durchtelefoniert und es sieht auch bei mir ganz gut aus, dass ich jetzt geimpft werde mit AstraZeneca, was für mich vollkommen in Ordnung ist. Da habe ich bedenkenlos, mache ich mir da keinen Kopf. Bin ja auch als Mann nicht ganz so gefährdet wie als, du als Frau mit dieser Gehirnthrombosengeschichte. Und da geht es jetzt eigentlich voran und bei mir ist absehbar jetzt auch ein Impftermin in den nächsten 14 Tagen vermutlich möglich. Und bei dir hoffe ich jetzt halt mal, dass du ja auch, du versuchst es ja auch nochmal neben den Impfzentren ja über die Hausärzte, dass du BioNTech bekommst. Ja, wünsche ich dir auch sehr, dass das jetzt früher klappt und wäre ja schön, wenn es klappt. Wir wohnen ja hier ganz in der Nähe von der Arena, das ist ja auch ein Impfzentrum für BioNTech. Da ist es aber tatsächlich ja so, wenn du da online reingehst, da sagen sie ja sogar, die sind die nächsten 30 Tage komplett ausgebucht und deswegen kann man aktuell sogar gar keinen Termin buchen, weil die einfach landunter sind. Und da hat man schon das Gefühl, es geht zwar voran mit dem Impfen, aber es scheint halt nach wie vor nicht genug Impfstoff da zu sein. Impftermine zu bekommen, ist nicht so einfach. Meine Mutter wurde ja vor, oh Gott, ja gut, muss ja jetzt, sie hatte die zweite Impfung inzwischen bekommen, dann muss es ja vor 8 Wochen gewesen sein. 6, 8 Wochen. Da habe ich ja für sie auch für sie einmal angerufen, die hat ja innerhalb von 8 oder 9 Tagen ihren ersten Impftermin bei und Moderna bekommen. Das war super schnell, aber jetzt.
Und der ganze Ablauf hat auch
super gut funktioniert. Sie,
mit Taxiabholung und
Schaden. Meine Mutter, wissen ja jetzt nicht alle, ist ja A, nicht nur älter, sondern B, ja auch jetzt der deutschen Sprache schon zwar mächtig, aber jetzt.
Unter Stress ein bisschen weniger.
Nicht so, sie spricht jetzt nicht so perfekt Deutsch und. Aber hat sich da super einfach alleine durchgekämpft und das mit dem Taxifahren hat super gut funktioniert, was ja kostenfrei ist.
Und hat auch alles gut vertragen, ne?
Und die hat das übrigens, wie wir das gerade mit der Sprache erklärt haben, auch super, super gut gesagt. Damit wollte sie sich steigern. Die Asiaten machen das offensichtlich gerne so. Ja. Ja, und die ist jetzt voll durchgeimpft mit Moderna. Mhm. Und du bekommst ja auch den guten Shit quasi, das gute Zeug mit Bayern.
Ja, ich hätte ja sogar gesagt, ich würde auch AstraZeneca nehmen. Und dann hieß es so, nein, das machen wir nicht.
Meinst du jetzt unseren Freund? Oder?
Ja.
Ah ja, okay.
Also kam der Hinweis, nee, das ist ihm dann irgendwie doch zu.
Genau, also ein Freund von uns, der ist impfender Hausarzt, auch spezialisiert auf das Thema
Infektiologie
und der hat auch gesagt, ja, er würde jetzt auch einer jungen Frau AstraZeneca geben, aber wenn man schon den Zettel hat und somit eine realistische, einigermaßen zeitnahe Chance auf BioNTech, dann oder sollst Moderna. Du das nehmen, oder Moderna, also einen mRNA-Impfstoff, dann sollst du das nehmen und das AstraZeneca mal den Alten überlassen. Mhm. Oder mir.
Was ich aber tatsächlich gut finde, dass ich heute gehört habe, nach der Freigabe von AstraZeneca, dass tatsächlich die Nachfrage hoch ist.
Ja, also die Leute scheinen es zu benutzen. Es stellt
sich schon so, dass die Leute auch tatsächlich sich impfen lassen wollen.
Das ist ja schön so.
Stichwort Herdenimmunität und so weiter auch tatsächlich ganz wichtig.
Ja, dann würde ich eigentlich, wolltest du noch was zum Impfen? Dann würde ich eigentlich noch gerne, also 2 Themen hätte ich noch ein bisschen. Zum einen wollte ich das mit dem Thermomix und Dieter Müller noch kurz aufklären. Und zum anderen wollte ich, da haben wir ja auch aus unserem Bekanntenkreis ja ein Mädel, eine Frau, die ja auch Thermomix vertreibt.
Tatsächlich?
Ja.
Oh, da muss ich jetzt überlegen, wer das ist. Ich weiß nur, wer jetzt neuerdings einen hat und damit begeistert am laufenden
Band. Naja, der hatten ja schon über ein Jahr.
Okay, dann seit einem Jahr.
Hallo Florian. Der auch nichts von unserem Podcast weiß, wird mein. Aber was ich jetzt noch sage, zum Thermomix und ja, eigentlich wissen die meisten unserer Bekannten nicht, dass wir den Podcast hier haben. Ne?
Hat doch ein bisschen
peinlich. Sonst peinlich wahrscheinlich.
Gesicht war.
Aber was wollte ich jetzt gerade sagen? Thermomix, was war das andere?
Wer vertreibt den aus unserem Bekanntenkreis?
Anne.
Anne? Kaffeekanne?
Aus Franken.
Ah, jetzt, ja. Ach so.
Ja.
Ach, tatsächlich.
Ja.
Stimmt, das passt natürlich auch zu ihrem beruflichen Background.
Und Facebook, seid ihr da nicht irgendwie?
Nee.
Ah, okay. Daher weiß ich es halt. Und Insta. Aber was war denn das zweite Thema? Thermomix und?
Dieter Müller.
Das ist ja der Thermomix, so. Witzbold.
Ja.
Was war das andere, was ich jetzt noch... Heute ging ja viral die Schauspielernummer mit diesem Lass den Shutdown zu und das hast du doch mitgekriegt,
ja,
oder?
Ja, ja, ich überlege nur gerade, wie der Hashtag heißt.
Ja, die haben 3 irgendwie für sich beansprucht. Ja. Und an der Stelle wollte ich eigentlich nur insofern was sagen, dass ich zwar verstehen kann, wenn man diese ganzen politischen Tätigkeiten mit etwas Ironie oder nicht nur 100% geteilt, einstimmiger Meinung dem Ganzen folgt, aber was ich überhaupt nicht verstehen kann und was mich auch ärgert und was ich missbillige, ist, dass sie einfach den falschen Zeitpunkt gewählt haben. Es ist jetzt nicht der Zeitpunkt für Ironie auf dieser Ebene, mit Satire auf dieser Ebene, weil sie öffnen sich ja allen, also dem breiten Publikum, und das breite Publikum wird in der jetzigen Situation Ironie und Satire auch bestimmt fehlinterpretieren, falsch verstehen, sei es, dass man beleidigt ist, weil man es pietätlos findet, sei es, dass es den Querdenkern und sonstigen rechten Trotteln zuspielt, finde ich das wahnsinnig unangemessen und mir tut es ein bisschen leid, insofern, also mir selbst tut es mir leid, weil da sind ein paar Leute dabei, die fand ich bisher ganz gut, die fand ich ganz nett und das muss ich jetzt überdenken.
Ja, kann ich verstehen. Ich habe noch gar nicht ganz den Überblick, wer da alles beteiligt war. Ich habe so ein paar Namen mitbekommen, wo ich auch mich gewundert habe und ein Stück weit enttäuscht war, weil ich würde mich da anschließen. Ich fand die Aktion tatsächlich ziemlich daneben. Gerade auch, weil viele von denen, die da jetzt an vorderster Front waren, gar nicht unmittelbar betroffen
sind. Das sind ja die reichen, großen so, das Stars
jetzt auch. Ne? Durchaus die, die einfach nur, ich sag jetzt mal, einen narzisstischen Mangel erleben, weil ihr Publikum vielleicht jetzt nicht ganz so präsent ist wie sonst. Aber jetzt aus dem kulturellen Umfeld, wer tatsächlich da betroffen ist, im kleineren Kreis, ich denke jetzt mal so an die Martinas, die alte Musik-Ecke und aus dem Jazzbereich, wo ich ein paar Leute kenne.
Ja, ich finde es echt daneben.
Und etwas kritisch zu betrachten und das dann auch zu äußern, ist ja die eine Sache, aber es klang schon auch so sehr gezielt in Richtung, das kann man jetzt auch missverstehen und wir wissen auch, dass man das doppeldeutig und missverstehen kann.
Also es ist so scharf an der Grenze.
Da kann ich dann auch nicht sagen, ja, das hat man dann falsch verstanden und jetzt muss ich mich dann irgendwie im Nachhinein noch distanzieren von einer AfD oder Querdenkern. Das wusste man vorher und das hätte man auch vorher sich überlegen können.
Ja. Dann die Aufklärung zum Dieter Müller und dem Thermomix. Wir sind ja begeisterte Esser, Restaurantbesucher und Köche und haben keinen Thermomix, aber haben seit vielen Jahren verstanden, ein Thermomix ist durchaus eine gute Sache, das ist nichts Schlechtes, wird auch in guten Küchen benutzt. Aber es war dann doch ein bisschen eine Überraschung, gebe ich zu. Als wir den Dieter Müller bei ihm zu Hause besucht haben, weil wir einen privaten Kochkurs quasi gemacht hatten, dass der tatsächlich bei sich in der Küche als Standardwerkzeug einen Thermomixer stehen hatte und auf meine unverblümte Frage, ist also auch für ihn der Thermomix wichtig, hat er ja, da kann ich, glaube ich, fast zitieren, gesagt, na, ohne Thermomix geht er gar nicht auf Reisen.
Der ist immer dabei und auch das Baustellenthermometer.
Ja, das Baustellenthermometer, auf das gehen wir auch gleich ein. Was ich noch sagen wollte, ist, dass er sogar gesagt hat, er hat zum Teil zwei Thermomixe im Einsatz, weil er die braucht und weil die so auf den Punkt funktionieren. Und vor allen Dingen, das ist ja die hohe Kunst der Sterneküche, die Reproduzierbarkeit. Ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Sternekoch das war, aber ein großer Koch hat ja mal gesagt, er glaubt ganz fest daran, dass viele, nicht jede, aber viele Hausmänner, Hausfrauen, Köche, Hobbyköche auf Sterneniveau kochen können. Das glaubt er absolut. Die Frage ist, können sie es unter Stress und Druck und können sie es jeden Tag konstant gleich? Schmeckt es immer gleich? Ist es immer auf gleichem Niveau? Das macht den Unterschied zwischen dem professionellen Sternekoch und dem leidenschaftlichen Hobbykoch.
Also ist das fluffig aufgeschäumte Amaranth-Soufflé mit Käsegarnitur dann am Montag genauso gut wie am Dienstag und schmeckt auch identisch am Donnerstag und sieht auch genauso aus.
Ich musste jetzt lachen, weil ich dachte, weil du das mit der Käsegarnitur gesagt hast, sprichst du gerade den Sven Elberfeld an, aus dem Aqua?
Nee, ich habe jetzt eher an die Salatpinzette gedacht.
Ach so, das
hat was mit Anrichten zu tun.
Genau. Wir machen mal einen Teil über unsere Geschichten und Erfahrungen aus der Sterneküche beim Sven Elberfeld, Drei-Sterne-Koch aus dem Aqua im Ritz in Wolfsburg. Mit dem habe ich mich ja schon mal leicht gebettelt, als er seine Runde gemacht hat. Und ich ja nicht einfach immer nur sagen will, ja, war super. Als ich dann meinte, der dritte Zwischengang, Albertrüffel auf Käse irgendwas, da war der Käse zu kräftig. Das hat er nicht auf sich sitzen lassen. Da hat er aber mal angefangen, mit mir ins Gespräch zu gehen.
Da
wolltest
du das Gesicht wahren.
Nein. Aber
entschuldigend den Wein.
Wir sind da mal schön und interessant rausgekommen, weil darüber sind wir dann auch nach Bangkok gekommen mit dem Gespräch.
Ja,
und das können wir beim nächsten Mal. Das ist ein Cliffhanger. Aber zurück zum Dieter Müller. Also der kocht mit Thermomix voller Begeisterung und ohne macht das nicht. Und du hast aber das Baustellenthermometer noch angesprochen.
Ja, das ist wohl sehr viel zuverlässiger als die üblichen Bratenthermometer, die man so hat.
Also Dieter Müller in seiner Drei-Sterne-Küche benutzt ein Obi Baustellen-Thermostat.
Ja, für den Braten, ja. Um zu gucken, wie heiß der Kerl ist.
Ja, weil er will es natürlich genau wissen, wie heiß das Ding ist.
Das funktioniert einfach besser als mit diesen anderen Dingern.
Das fand ich schon, er hat, glaube ich, auch relativ abschätzig gesagt, er braucht nicht diese teuren Scheißdinger kaufen, fahrt einfach im Baumarkt.
Während er mitten in seiner exklusiv High-End ausgestatteten Gaggenau-Küche steht.
Gaggenau war das, ja genau.
Das kauft man alles nicht.
Ja. Also es war ein sehr schönes Erlebnis. Genau. Dann hast du noch irgendwelche Worte hinzuzufügen?
Salbungsvolle? Nein.
Dann sage ich an dieser Stelle.
In die Nacht hinein. Wir gucken jetzt noch einen Film.
In die Freitagnacht. Oh ja, es ist ja erst 23.13 Uhr. Freitag, der 23.04.2021. Und ich sage an dieser Stelle Danke. Thank you.